Preis dem Herrn. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dich preisen. Ich will dich anbeten, oh Gott. Halleluja. Und wir wollen heute uns Gedanken machen über die Fundamente des Glaubens. Den ganzen Monat März habe ich schon ein bisschen darüber gearbeitet und auch jetzt das Fundament ist das Wichtigste. Was nützt es, wenn du ein Haus baust und in der Luft aufhängst? Du bist nicht der liebe Gott. Und im lieben Gott heißt es, unterhängte die Erde im Nichts auf. Aber wir brauchen Fundamente hier auf dieser Erde und die Fundamente sind für uns wichtig. Fundamente meines Glaubens. Und zuerst mal eine ganz kleine Frage. Kennst du Jesus wirklich? Bist du Jesus wirklich begegnet? Das ist diese große Frage. Oder folgen wir irgendeinem religiösen Fata Morgana? Irgendwie so eine falsche Vorstellung. Süßer Jesus oder der humanistische Jesus, der Freimaurer Jesus oder der Katholiken Jesus. So, was für einen Jesus kennst du? Was sind die Fundamente unseres Glaubens? Jesus sagt einmal, es werden viele falsche Christusse kommen. Und sie werden behaupten, hier ist Jesus, dort ist Jesus und so weiter. Und deshalb falsche Messias. Und der Herr sagt, und glaubt nicht und folgt ihnen nicht. Lasst euch nicht täuschen. Kennst du wirklich den wahren Jesus? Ist dein Leben auf einem Fundament gegründet? Jesus sagt weiter, meine Schafe hören meine Stimme, einem Fremden folgen sie nicht. Es gibt so viele Wölfe im Schafspelz. Darüber wollen wir uns heute Abend ein bisschen Gedanken machen. Kennst du Jesus? Kennst du seine Stimme? Kennst du die Basis des Glaubens? Was ist die Basis des Glaubens? Alle, die bisher Jesus begegnet sind, sind radikal verändert worden. Das ist die Tatsache. Die sind nicht mehr dieselben gewesen. Die sind ganz anders nach Hause gegangen. Die sind haben ganz anders gelebt. Ich denke nur an Zachäus. Zachäus steigt runter, verändert sich sofort sein ganzes Haus, sein ganzer Haushalt. Alles wird auf den Kopf gestellt. Oder von Paulus. Obwohl das nicht so wahr ist, aber trotzdem sagt man das immer wieder, von Saulus ist Paulus geworden. Verstehst du, eine riesige Veränderung. Das ist nur praktisch plötzlich ist er nicht mehr der gleiche. Und so ist auch mit allen möglichen, wenn der Herr einem begegnet, da verändert sich. So Gott hat immer dann Abraham und dann die Sarah, die haben plötzlich ganz anderen Namen bekommen, sie haben ganz anders gelebt. Gott war das Zentrum ihres Lebens. So, Jesus ist mehr als nur Religion, Gesang, Predigt oder humanitäre Hilfe oder irgendwelche religiöse Aktionen, Paraden und Prozessionen. Da wird so viel von Jesus gemacht oder viel Jesus gemacht. Aber ist das wirklich, was Jesus will? Was Jesus braucht? Heute kann man nicht genug warnen vor falscher Religion, vor falscher Jesus-Vorstellung. Ich bin Jesus begegnet. Und wenn du genau fragst, was ist das gewesen, dann eine Luftblase vielleicht oder was anderes. So, ich werde nie vergessen, also ich komme mal in unseren Gottesdienst von auswärts irgendwo her und da hat jemand anders gepredigt in der Kirche und dann komme ich an die Tür und frage die Leute, während sie nach Hause gehen, wie war der Gottesdienst? Wunderbar, wir sind gesegnet worden. Ich wollte wissen, was ist da passiert. Die Leute konnten mir nicht definitiv sagen, was da passiert ist. Wenn ich gesegnet bin, dann bin ich nicht mehr derselbe. Dann gehe ich ganz anders nach Hause. Wenn ich in einem Gasthaus oder Wirtshaus oder Restaurant gegessen habe und satt bin, dann kann ich sagen, es hat wirklich wunderbar geschmeckt. Und dann kann ich sagen, was er gegeben hat oder was das Besondere war. In der Bibel lesen wir immer wieder, der Teufel, der stellt sich als ein Engel des Lichts. Also es ist sehr schwer zu unterscheiden und zu erkennen, ist das die Wahrheit, ist das das Licht, dem wir folgen sollten. Also wir wollen die Vorteile, wir wollen die Segnungen haben, aber viele wissen nicht, was ist Jesus? Was haben wir von Jesus? Sie wollen nur Segnungen haben, Heilung haben, vielleicht Befreiung womöglich, dass nicht mehr die Dämonen sie so jagen. Aber eine Botschaft, die Jesus sagt, das Himmelreich leidet Gewalt und die Gewalt anwenden, die reißen es an sich. Das Himmelreich leidet Gewalt. Jesus will uns verändern, er will uns befreien, er will uns erlösen. Er will uns ganz, dass wir ganz andere Menschen werden, ganz andere Persönlichkeiten werden, ganz anderen Charakter haben. Dass wir plötzlich unsere bösen, negativen Leidenschaften ablegen, wie ein Zorn, wie Ungeduld, wie Eigennutz oder Hochmut oder Lieblosigkeit. Plötzlich der Mensch, der Jesus begegnet ist, ist wie ein Lamm, ist verwandelt, er ist nicht mehr reißend. Gottes Gnade verändert uns und gibt uns Kraft zum Durchhalten. So, warum viele Christen hier in so kurzer Zeit versagen, sie kommen zum Heiland, erleben Jesus. Ich will nicht sagen, dass sie Jesus nicht erlebt haben, aber das hält nicht an, ist nicht anhaltend. Und die Frage ist, woher kommt es? Ist es fremdes Feuer, ist es Strohfeuer, ist es nur Begeisterung? Was steht dahinter? So, der Anfang wurde wahrscheinlich bei vielen falsch gemacht. Da heißt es, wer Jesus nachfolgen möchte, der soll seine Hand strecken. Und viele haben sich nur die Hand gestreckt, so wie bei der Abstimmung SPD, CDU oder Grüne oder die Linke oder die Alternative und einfach so eine Partei gestimmt. Aber Jesus ist mehr als nur eine Partei, als eine Gruppierung. Auch das Christentum ist ganz was anderes. Und ich erlebe es immer wieder, viele Christen sind zum Glauben gekommen, aber sie sind nicht belastbar. Sobald Probleme kommen, da rennen sie. Oder geben sie den Glauben auf oder sonst was ist nicht belastbar. Oder sie sind gleich erschöpft. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, aber ich habe schon öfters erlebt, wenn man anfängt zu knöpfen und man falsch aufgeknöpft wird, plötzlich stimmt entweder vorne oder stimmt es hinten nicht mehr. Verstehst du? Und da kannst du nachher denken, was du willst, aber du bist falsch aufgeknöpft. Und so ist es im Leben von vielen Christen. Sie sind falsch aufgeknöpft. Sie haben kein Fundament. Ich will keine Vorhaltung machen. Aber das liegt an der Verkündigung des Evangeliums. Viele hören nur oberflächliche Predigten, so. Die kriegen nur ihre Milch. Aber das geistliche Leben hat keinen Tiefgang. Ist nur alles oberflächlich. Oh, lass uns den Herrn loben, preisen, tanzen, singen und jubeln. Aber das ist nicht. Weißt du, das kannst du machen, solange es dir gut geht. Aber was ist, wenn es dir schlecht geht? Und der wahre Glaube hell durch, wenn Stürme kommen. So, wir brauchen gute geistliche, gesunde Nahrung. Und zwar Vollwertkost. Vollwertkost. So, da muss alles drin sein. Die Proteine und Eiweiß und was so der Körper braucht. Viele sind nicht gesund und nicht gut ernährt. Sie werden nur unterhalten. Jetzt kommt wieder ein Evangelist. Und jetzt kommt wieder eine Show. Und jetzt kommt wieder ein Konzert. Und jetzt sehen wir wieder einen Film. Und so weiter. Sie werden unterhalten, so bei guter Laune gehalten. Aber was der Mensch braucht, ist Nahrung. Verstehst du, Nahrung ist, wo ich dann Informationen bekomme, die Informationen verarbeite. In Römer Kapitel 10, Vers 17 heißt es, dass der gesunde Glaube aus der Verkündigung kommt. Aus der ausgewogenen Verkündigung. Weißt du, da muss alles drin sein. Mal Vitamine drin, mal Leckerle und mal was Erbauendes, mal Unterhaltung. Ich habe nichts gegen Unterhaltung, das muss alles drin sein. Aber auch Vitamine, Mineralien. Sonst brauchst du immer Ergänzungsnahrungsmittel. Verstehst du, die dann dich fit halten und gesund halten. Aber im Wort Gottes, da ist alles enthalten. Die Israeliten haben Manna gegessen, morgens, mittags, abends und sogar als Nachspeise. Manna, 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 bis ihnen zum Hals hing. Und vielen hängt das Wort Gottes zum Hals, was immer nur Bibel, immer nur Martin-Luther-Übersetzung womöglich, immer nur aus den Psalmen oder aus den Evangelien. Weißt du, wir brauchen komplett das alles, was der Herr gesagt hat. Und lehret sie alles halten, was ich euch gesagt habe. Aus dem, was Jesus gelehrt hat. Dann erst haben wir diese geistliche DNS oder die geistliche Gene. Echter Glaube nach Römer 12, Vers 3 ist, dass wir von Gott zugeteilt bekommen. Weißt du, die Predigt ist gut, aber wir müssen von Gott gelehrt werden. Durch dieses Rema-Wort zu Hause. Was hat er jetzt gesagt? Aha. Verstehst du? Und dieses Aha-Erlebnis muss unser Leben begleiten und die Richtung vorgeben. Wir brauchen also ein Fundament. Mein Thema ist, wie funktioniert unser Glaube? Was sind die Fundamente des Glaubens? Und als erstes steige ich hier ein, das Wort. Das Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Was für Wort? Nicht nur ein Bibelwort, sondern dieses Rema-Wort, dieses inspirierte Wort für jetzt und heute und hier und für mich. So dieses Rema-Wort muss uns begleiten. Aber wenn du nur so schnell Fast Food, eine Tür und Angel, so schnell eine Losung aufschlägst. Ach, danke Jesus für diese Losung. Es ist gut für Notzeiten. Aber wir brauchen kernige Botschaften. Wir brauchen alles, komplett, was der Herr uns zu bieten hat. Und deshalb diese fortlaufende Bibellese, fortlaufendes, regelmäßiges Gotteswort hören, ist unerlässlich für unser geistliches Leben. Paulus sagt, ich habe euch nichts vorenthalten. Ich habe euch gesagt, das Gute, Schöne und Erbauliche, aber auch, du, das schmeckt mir nicht. Verstehst? Das bekommt mir nicht so gut und so weiter. Rema. Das lebendige, persönliche Wort Gottes für mich. Das ist die Basis. Wenn du das nicht hast und nicht regelmäßig liest, wirst du ganz schnell merken, du, mit mir stimmt was nicht. Irgendwo bin ich schwach, irgendwo bin ich krank, irgendwo merke ich Muskelschwung. Plötzlich merke ich irgendwo meine Füße, mein Kopf, mein Herz, das macht nicht mehr mit. Nicht alle Leute vertragen feste Speise. Am Anfang müssen wir zuerst mal Milch trinken. Leichte Kost. Das ist okay, das ist auch biblisch. Und wir sollten, wenn wir einen Hebräerbrief lesen, weißt du, wir wollen nicht nur immer uns beim ABC aufhalten, sondern wir wollen fortfahren im Glauben, im Wort Gottes. Mehr davon. Womit ernährst du dich? Fundamente des Glaubens ist mein Thema. Wovon ernährst du dich? Was stärkt deinen Glauben? Ich denke nur an die Bodybuilder, verstehst du? Und mit ihren Muskeln, wie die dann protzen und so weiter. Und so weiter. Und sie versuchen, dass die Balance in unserem Leben stimmt, dass wir Gewichte stemmen können. Aber da muss die Balance stimmen. Training, die Ernährung, zu vieles. Wenn du dich mit einem echten Bodybuilder unterhältst, dann merkst du ganz schnell, das Erste, was er sagt, die Ernährung ist A und O. Die Ernährung umzustellen. Viele Christen müssen, und das ist die Basis, das Fundament, die ihre Ernährung umstellen. Nicht nur von Evangelisten und Pastoren draußen, irgendwo in der Welt. Nein, selber die Bibel studieren. Selber buddeln. Selber graben. Selber forschen. Denn in der Bibel heißt es mal von den Leuten in Achaia, die Leute in Achaia waren, oder in Beröa waren besser als die in Achaia. Sie prüften, ob sich so verhält. Und du entdeckst Gottes Wort, das Geheimnis der Worte Gottes, wenn du anfängst nachzuprüfen. Verhält es sich so? Ist es in meinem Leben so, was da drin steht? Bin ich einverstanden damit? Und oft bin ich am Anfang wahrscheinlich nicht einverstanden. Man muss also die richtige Nahrung nehmen, damit meine Muskeln aufgebaut werden, als geistlicher Mensch. Die Bodybuilder ernähren sich in der Regel mit sehr viel Eiweiß. Verstehst du, was es auch immer ist? Geistlich gesprochen, Eiweiß, verstehst du? Etwas Lebendiges, etwas Frisches, etwas Natürliches, etwas, was von oben kommt. Und die sagen grün, gelb und rot. Gereift in der Sonne, gereift an der Stange und etwas, was unter der Erde oder aus der Erde kommt. So, die sagen also das Ganze und dann das ganze Evangelium. Die volle Wahrheit. Also, die ganze Fülle der Gottheit sollten wir in uns aufnehmen. Das ist dieser Rohstoff. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Wenn du Probleme hast, wie willst du deine Probleme lösen? Dass du dann rumtelefonierst und sagst, Pastor, Schwester, Bruder, kannst du mir sagen, was da los ist mit mir? Die meisten Leute, die mit ihren Glaubensproblemen nicht klarkommen und Probleme haben, die essen falsche Dinge. Die ernähren sich falsch. Nur Süßigkeiten. Verstehst du, fahren die am Schluss die Zähne aus. Und wundere dich nicht über falsche Zustände, falsche Gefühle und so weiter. Glaube entsteht ganz bewusst, wenn wir uns vom Wort Gottes ernähren. Fundamente des Glaubens ist mein Thema. Wort Gottes. Wenn du heute das Gefühl hast, die Probleme wachsen mir über dem Kopf, ich kann nicht glauben, ich kann es nicht fassen, dann fang an, deine Ernährung, geistige Ernährung umzustellen. Mehr Bibel lesen, nicht nur Fernsehen gucken und nicht nur mit Smartphone rumtelefonieren oder im Internet googeln und so weiter. Nein, Ernährungsgewohnheiten umzustellen und fragen, was muss ich essen, worauf kommt es wirklich an? Leg ein gutes Fundament dir zu. Das ist Punkt 1, was ich sagte, und das Wort Gottes ist das Fundament, die Grundlage. Und was nützt es, wenn wir so viel wissen und ein wunderbares, leichtes Leben führen und das Fundament nicht stimmt? Viele Leute bauen auf Sand und nicht auf dem Felsen. Und eigentlich die ganze Geschichte mit Sand und Felsen, Grundbauen ist, der eine hat so tief gegraben, bis er auf den Felsen gekommen ist und nicht so leicht schnell ein Fundament. In meiner Umgebung, da hinten, wo jetzt ich wohne, da sind Häuser abgebrochen worden. Ich war entsetzt. Die Häuser haben gar kein Fundament. Verstehst du? Die sind auf der Oberfläche gebaut worden, da nach dem Krieg irgendwo. Kein Fundament. Und jetzt werden Häuser gebaut, aber da wird zuerst mal richtig ausgebuddelt und ausgegraben. Zuerst muss der ganze Dreck, die Altlasten zuerst mal entfernt werden. Und dann wird es weiter auf gesunder Basis weitergebaut. Die meisten Leute kennen nicht die Art und Weise, wie Gott arbeitet. So seine Methode, die sind total anders. Nicht wie wir es gewohnt sind. Der Herr sagt einmal, wenn ihr in das gelobte Land reinkommt, das ist nicht wie Ägypten, da seid ihr abhängig vom Früh- und dem Spätregen, von der Gnade Gottes. Also, wenn ihr da nicht richtig lebt, nicht richtig spurt, der Stimme Gottes nicht gehorcht, dann wundert euch nicht, wenn es alles schief in eurem Leben läuft. Was ist dieses Glaubensfundament? Wer das Glaubensfundament hat, der verzweifelt nicht. Ich habe oft, wenn ich so mit Baptisten und Pfingstler diskutiere, weißt du, die Pfingstler, Halleluja, Lob und Dank, und die Baptisten, die sind da gar nicht so, und dass sie in Zungen reden und so weiter, die sind ganz solide. Und ich frage mich manchmal, wie können Baptisten lange Zeit so aushalten, ohne dass sie in Zungen reden, ohne dass sie an die Gaben des Heiligen Geistes glauben. Und das Geheimnis bei den Baptisten ist, in aller Liebe, ich liebe die Baptisten, ich komme ja auch von den Baptisten auch her, sie haben das Wort, es steht geschrieben und so weiter. Und die müssen nicht groß fühlen, es steht geschrieben. Bruder, Schwester, lies in der Bibel, es steht geschrieben. So haben sie mit mir argumentiert. Es steht geschrieben, machst du das, was in der Bibel geschrieben steht oder nicht? Wenn du gesegnet werden willst, tu das, was in der Bibel drin steht. Da brauchst du keine extra Offenbarung. Ich habe zeitlang in meinem geistlichen Leben Offenbarungen gesucht. Der Herr musste mir ganz persönlich reden. Nein, er hat gesagt, lies in der Bibel. Lies die Bibel, studier die Bibel. Forschet. Und wir sollen ja Suchende sein und Forscher sein, die in der Bibel suchen und forschen. Und das hat mir sehr viel geholfen. Ich bin dankbar, dass ich diese Gehversuche bei diesen Leuten gemacht habe. Du brauchst also ein solides Fundament, damit du andere Lebensinhalte reinbekommst. Herr, und das, was der gekriegt hat, der Petrus oder die Jünger Jesu, das möchte ich auch haben. Das, was du durch die anderen Geschwister gewirkt hast im Neuen Testament, das kannst du auch bei mir wirken. Hier will ich also eigentlich ein seelsorgliches Thema behandeln. Leg ein gutes Fundament dir zu, ein Fundament des Glaubens. Ein paar Sachen, die mir groß geworden sind bei Fundamentlegen, Wiedergutmachung. Das ist ein ganz heikles, wichtiges Thema. Wiedergutmachung. Ist alles in deinem Leben in Ordnung? Deine ganzen Beziehungen? Deine Gedanken? Deine ganze Gedankenwelt? Weißt du, wir lassen uns oft unsere Gedanken so weit laufen. Wir bauen Luftschlösser. Und dann denken, ach, das wird ein wunderbares Leben sein. Und dann plötzlich ist alles weg und futsch und davon. Wiedergutmachung in unseren Gefühlen. Wir sollen Ordnung schaffen. Gott ist ein Gott der Ordnung. In unseren Gefühlen. In unseren Finanzen. Viele Menschen sind verschuldet. Verstehst du? Sie schulden dem wissen was und dem wissen was und jenem wissen was. Verstehst du? Sie haben vergessen. Und wir fragen uns, warum klappt das bei uns nicht? Warum werden meine Gebete nicht erhört? In der Bibel heißt es, wir sollen mit reinen Händen Gott anbeten. Hebt heilige Hände auf, haben wir gesungen. Weißt, die Hände müssen heilig und gereinigt sein. Reine Worte. Unsere Zunge muss gereinigt werden. Und geheiligt werden, so dass wir rein reden. So mit unseren Verträgen. Weißt du, Wiedergutmachung. Wiedergutmachung ist nicht nur, dass ich schnell bei jemandem mich entschuldige, wo ich jemand was falsch gemacht habe. Nein, in mir selber Wiedergutmachung betreiben. Und so ich jemanden betrogen habe, sagt dieser Zachäus. Wenn du Menschen betrogen hast, solltest du zu ihnen das zurückzahlen und zurückgeben. So lehrt uns die Bibel. Wenn du jemand was schuldest und ich frage dich, schuldig irgendjemand in meinem Leben? Du musst nicht jetzt alles durchsuchen, durchforsten. Ich denke, dass Gott so Stichproben macht, wenn er uns prüft, uns offenbart und zeigt. Er zeigt uns nicht alles. Wenn er uns alles zeigen würde, ich würde nie fertig werden. Denn ich müsste mein ganzes Leben jetzt zurückgehen, bis auf die Stunde meiner Geburt. Aber er macht so Stichproben. Hier, wie sieht es damit aus? Der innere Wandel muss Auswirkungen auf unser Leben haben. Es macht nichts, wenn du nicht alle Schulden gleich zurückzahlen kannst. Mach das halt in Raten und frag den Herrn, zeige, was ist mit mir los? Oft sind Kleinigkeiten, auf die der Herr dann tippt, so dass er den Finger in die wunde Stelle legt. Zachäus, als er Jesus aufnahm, hat er sofort gemerkt, ohne dass Jesus was gesagt hat, du, da sind zu viele Dinge in meinem Leben schiefgelaufen. Ihr habt die Leute über den Tisch gezogen. Ihr habt die Leute reingelegt. Ihr habt von den Leuten mehr gefordert, als es zustand. Jemand überfordert. Auch das gehört zur Wiedergutmachung. Wenn ich jemanden überfordert habe, übertrieben habe, Übertreibung ist eine Sünde der Heiligen. Nicht nur bei Ananias und Sapphira, sondern auch bei vielen Christen. So, wie sieht es mit den Rückzahlungen? Das gehört zur Wiedergutmachung. Und wir kommen nicht vorwärts. Ich muss was tun. Der Naaman musste sich 7-mal im Jordan selber taufen. Das ist aber nicht der Elia, dass er rausgekommen ist und jetzt, ich helfe dir, ich stehe dir bei, oder der Gehasse. Er musste selbst 7-mal, bis sein Leben rein war, bis sein Leben okay war. Und Aussatz ist eigentlich nichts anderes. Bei den Juden damals, als Zeichen, dass jemand viel geschwätzt hat, viel geredet hat. Der ist aussätzig geworden, dann ausgestoßen von der Gesellschaft als Schwätzer. Verstehst du, also gebrandmarkt. Gebrandmarkt. Dinge, die nicht verheilt sind, die nicht gut gewesen sind. Und dann hat sich der Aussatz als weißer Fleck da irgendwo in der Haut sich ausgewirkt. Da war Eiter, und Eiter hat ja eine Haut drüben, das rübergezogen ist, und ja, dieser weiße Flecken. Irgendetwas geredet, etwas gesagt, etwas getan, und das ist nicht ausgeheilt worden. Du bist verletzt worden, und Wiedergutmachung gehört auch dazu, dass du die Verletzungen deines Lebens ordnest. Ich vergebe denen. Nicht nur, dass ich die Vergebung um Vergebung bitte, sondern ich muss auch vergeben. Wenn du jemand was schuldest, in welcher Form auch immer, und weißt du, und du spürst, da ist eine Wand zwischen mir und dem oder dir und jenem, ich schulde jemand, und Gott prüft uns. Weißt du, Gottes Anordnung war, bring die Sache in Ordnung. 4. Mose 5, Vers 6 bis 8, kannst nachlesen, bring das in Ordnung, sonst läuft der Segen nicht, das blockiert, das verstopft diese Kanäle. Da kann dieser Spät- oder Frühregel nicht kommen. Überhaupt. Sollten wir nie Geld bei uns haben, das uns nicht gehört. Ich meine, wo wir mitgenommen haben, mitgehen ließen, verstehst du, wo wir nicht verdient haben, wo wir jemanden betrogen haben, wie dieser Zachäus, was nicht rechtsmäßig ist. Gott kann uns nicht segnen, wenn wir fremdes Gut haben. Oder Dinge genommen haben, die uns gar nicht gehören, was Gott verbannt hat. Denk an Achan, die Sünde aus Jericho fiel, verstehst du? Dann hat er schnell gesagt, guck mal, bevor das alles in Dreck und fällt, diese silberne Groschen da und dieser goldene Mantel oder das schöne Mantel, Königsmantel und so weiter, das nehme ich mit. Und das hat den Segen Gottes aufgehalten in der Gemeinde. Israel ging nicht vorwärts. Und man hat sich gewundert, warum läuft alles nicht vorwärts? Weil da eine verborgene Sünde da war. Jemand hat, Verfluchtes zu sich genommen. Und Gott, wir beten manchmal und wir wundern uns, Herr, gib Erweckung, und warum kommt keine Erweckung? Weil da irgendwo Schuld da liegt. So. Viele Menschen entschuldigen sich und ist okay und denken, die Entschuldigung ist okay. Wenn Gott den Finger legt, der Heilige Geist, das Wirken des Heiligen Geistes ist, dass Gott zu uns redet, durch sein Wort, durch die Predigt, dass wir Dinge in Ordnung bringen. Ich denke nur an die Gemeinde in Ephesus. Da kommt der Paulus, predigt und denkt, Mensch, die schnarchen alle und schlafen alle und sind irgendwie gar nicht dabei, verstehst du, sie sind geistesabwesend. Dann sagt er, sag mal, Geschwister, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Dann sagt er, nee, wir sind getauft, aber wir haben noch nie was gehört, dass es den Heiligen Geist ist. Ja, was ist bei euch los? Und dann hat er ein bisschen so angeguckt, in den Bücherschränken bei denen zu Hause, da waren lauter Zauberbücher. Weißt du, und die haben diese Bücher für fast 50.000 Dollar, lassen wir mal diesen Preis so stehen, also verbrannt, vernichtet, zerstört, und als dieser ganze Klump, dieses ganze Gelümpe verbrannt wurde, dann kam der Heilige Geist und dann wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Manche Christen wundern sich, ja, ich bete schon 20 Jahre um den Heiligen Geist und ich habe nicht. Hast du in deinem Leben aufgeräumt? Denn in meiner Bibel heißt es, die des reinen Herzens sind, die werden Gott schauen. Hast du ein reines Herz? Das sind die Fundamente. Es geht in die Tiefe, nicht nur Halleluja, 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 preis dem Herrn. Weißt du, wir können ganz schnell Halleluja schreien. Aber weißt du, es geht an unsere Substanz, am inneren Leben. Wie sieht's da aus? Wenn wir jemand in einer Weise benachteiligt haben und Bein gestellt haben, zu Fall gebracht haben, welche Form auch immer, wir wissen, und der Heilige Geist sagt, das war nicht korrekt. Und dann solltest du die Dinge in Ordnung bringen, bei der Person dich entschuldigen, wenn sie lebt, und um Vergebung bitten, wenn möglich. Ich habe hier in Stuttgart, als wir anfingen mit der Jesus People Bewegung, da plötzlich, Gott hat mir gezeigt, wir müssen die Dinge in Ordnung bringen. Die Leute sind schwarz gefahren, Schwarzfahren ist auch Sünde, wir betrügen den Staat, oder alles kommt irgendwo raus, wenn du dein Diplom irgendwie unrechtweise erworben hast. Ich denke nur, der Herr Gutenberg, verstehst du, der musste sein Amt sogar aufgeben, weil er seinen Doktortitel da abgeschrieben hat woanders. Oder gibt es auch andere, sogar Professoren, die haben ihren Doktortitel sich erschmuggelt. Wir müssen ehrlich sein, und die Lügen haben kurze Beine. Wiedergutmachung ist wichtig. für ein solides Fundament in unserem Leben, damit Gott uns segnen kann. Und genau das möchte ich. Ich möchte gesegnet werden. Ich brauche die schöne, saubere Umgebung, wo ich gedeihen will und gedeihen kann. Ein Dieb ist ein Dieb, auch wenn er sich bekehrt. Es sei denn, er bringt das Gestohlene wieder zurück. Und es erwischt. Ich werde nie vergessen, wir hatten in der Friedrichstraße eine rumänische Gruppe eingeladen gehabt, mit ihrem Musikinstrument zu spielen und mit Geigen und was weiß ich alles. Und eine Polizeigruppe, die hat die Leute abgefangen beim Ausgang an der Kochstraße und die Instrumente beschlagnahmt. Nach Jahren, ich bin hier schon im Gemeindezentrum gewesen, Nazareth Kirchstraße, ruft mich eine Frau an, bei ihnen waren doch rumänische Leute, die sollen ein Konzert bei ihnen geben. Er hat gesagt, ja. Und da wurden Geigen abgenommen. Wie viele Geigen wurden ihnen abgenommen? Ich sage, vielleicht 9. Ich denke, 9 waren es so etwas. Nein, sagt die Frau, es waren 10. Ich sage, wieso denn 10? Woher wissen Sie? Mein Mann hat diese Verhaftung geleitet oder diese Konfizierung geleitet und diese Geigen abgenommen. Und einen hat er sich mitgenommen nach Hause und die hing bei uns im Wohnzimmer. Und jetzt, wir haben uns getrennt, ich will diese Geige nicht mehr haben, ich möchte Ihnen die Geige wieder zurückbringen. Verstehst? So arbeitet Gott. Nach Jahren, Jahrzehnten, Sünde wird uns wiederfinden, die Sünde verfolgt uns. Wir können der Sünde nicht weglaufen. Deshalb ist es wichtig, wenn Gott uns etwas zeigt. Du musst nicht, ich suche nicht krampfhaft jetzt. Am Anfang habe ich meines geistlichen Lebens gesucht, was habe ich noch falsch gemacht? Heiland, zeig mir, was habe ich noch falsch gemacht? Weißt du, dann, du wirst wahnsinnig, wenn du anfängst zu suchen, was hast du alles falsch gemacht. Bis mir jemand sagte, frag den Herrn und der Herr wird im richtigen Augenblick durch seinen Heiligen Geist dir sagen, was du falsch gemacht hast. So die Stichproben. Und da habe ich plötzlich gemerkt, der Herr macht so zwischendurch mal Stichproben bei mir. Johannes, und wie ist es damit? So. Und ich bin Gott dankbar, dass ich auf diese Stichproben reagiert habe. Ich will damit sagen, weißt du, manchmal sind das nur Kleinigkeiten, winzige Fehler. Aber diese Stichproben prüft der Herr. Bist du bereit? Jemand kam zu mir und sagte, Pastor, ich bin so fix und fertig. Der liebe Gott zeigte mir, ich sollte die Bleistifte und die Kugelschreiber zurückgeben, wo ich da mitgehen ließ im Büro. Verstehst du? Also diese Person hat im Büro gearbeitet und immer wieder mal was mitgenommen. So ein Kugelschreiber und Bleistift. Und das, weißt du, Gott hat sich gemerkt. Der Chef hat dich gemerkt. Die Behörde hat es nicht gemerkt, aber Gott hat es gemerkt. Und vor allem das Gewissen der Leute hat es gemerkt. Die Vergangenheit wieder gut machen, die ganze Erinnerung, was da hochkommt, so die Spitze des Eisberges, ist so wichtig, dass wir da dran arbeiten. Gott will unsere Wiedergutmachung. Das ist ein Fundament. Und wenn das nicht stimmt, weißt du, wunderst dich, was ist mit mir los? Irgendwas bremst mich. Irgendwas blockiert mich. Gott will, dass wir die Dinge in Ordnung bringen, die er uns zeigt. Nicht, wenn Menschen uns sagen, guck mal, bei dir ist das und das und das noch. Nein, Gott muss uns zeigen, wo der Hase im Pfeffer sitzt. Gott muss es tun. Und Gott macht gerade bei der Wiedergutmachung immer wieder Stichproben, welche Form auch immer. Es wird auch Fälle geben, du kannst nichts dafür, du kannst diese Dinge nicht mehr in Ordnung bringen. Dann musst du dem Herrn abgeben. Und das will auch gelernt sein, die Dinge, die mich belasten, dass ich Gott abgebe. Dass ich sage, Herr, ich kann nicht mehr zurückzahlen. Ich weiß gar nicht mehr, die Leute leben gar nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, wo sie wohnen. Aber wie soll ich das machen? Und dann wird Gott dir zeigen. Auf jeden Fall ist es so wichtig, dass wir nicht erlauben, dass der Satan uns immer wieder piesackt und sagt, denk dran, denk an das Problem und so weiter. Und nein, Gottes Geist muss uns erinnern und nicht der Teufel. Der Teufel ist nämlich der Ankläger und der wird dir dann, wenn du anfängst zu suchen, was habe ich alles falsch gemacht in meinem Leben, hör doch auf zu suchen. Und ich möchte als Seelsorger, als Pastor sagen, hör doch auf, krampfhaft zu suchen. Der Heilige Geist wird alles aufdecken. Der Heilige Geist deckt auf und der Heilige Geist deckt zu. Und deshalb warte, bis der Heilige Geist dir aufdeckt. Und wenn der Heilige Geist dir aufdeckt, ich weiß, wie das ist, das wird so heiß, so heiß, so heiß, so heiß, dass du nicht mehr anders kannst, dann musst du, verstehst du, dann da brennst du. Dann ist jeder Schraubenschlüssel, wo du sagst, gestohlen, wo du hast, verstehst du, oder jeder Kugelschreiber, jeder Bleistift, oder jedes Hemd. Weißt du, Leute sind ja Spezialisten zum Mitgehen und Organisieren. Der Teufel will unsere Gefühle mit Schuld überladen, dass wir so Verdammnis haben. Nein, uns sind alle Sünden grundsätzlich vergeben. Ist jemand in Christus, er ist rein und heilig, aber Gott will, dass wir die Dinge hier auf Erden aufräumen. Wenn du betest, und meistens ist, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, dann wirst du gewahr, du da ist zwischen mir und dem und jenem noch was nicht in Ordnung. Bringst in Ordnung. Wiedergutmachung. Gott versteht unsere Situation, wie wir da reingeschlittert sind und wer uns da versucht und wie wir da hineingefallen sind in diese Grube. Und deshalb ist wichtig, dass wir daran arbeiten mit Gottes Hilfe. Und diese Dinge, wo der Teufel ganz raffiniert uns reingelegt hat. Ungewollt, wir wollten es nicht, aber wir sind reingelegt worden. Und da muss man wieder rauskommen. Wenn du nur willig bist. Gott will eigentlich nur das eine sehen. Bist du willig? Bist du bereit? Und wenn du bereit bist, dann, weißt du, da musst du nicht große Dinge tun. Du musst nur sagen, ja, Herr, ich bin bereit. Gib mir eine Gelegenheit dazu, diese Dinge in Ordnung zu bringen. Du wirst merken, plötzlich tut sich eine Tür auf, plötzlich begegnest du dieser Person, plötzlich findest du die Adresse zufällig beim Aufräumen. Und Gott wird dich ehren, wenn du anfängst, ihm Recht zu geben, in allen Dingen deines Lebens. 1. Samuel 2, Vers 30. Weißt du, Gott will, dass wir treu sind in kleinen Dingen. In kleinen Dingen. Ist es so wichtig, in kleinen Dingen treu zu sein? Wenn wir keine Wiedergutmachung leisten, werden wir unser Leben lang eine Last mit uns herumschleppen sogar. Und spätestens in der Sterbestunde werden wir um Hilfe schreien. Und wir werden nicht sterben können, selbst wenn wir wollen. Selbst wenn du eingeschläfert wirst, wirst du gar nicht in Frieden einschlafen können, weil da Dinge dich belasten aus der Vergangenheit. Gott testet uns. Bist du bereit, die Dinge, die zwischen dir und irgendjemand dazwischen stehen, in Ordnung zu bringen? Gott prüft, wie ist unser Gewissen? Denn das kommt von Gott, unser Gewissen. Wie gehen wir mit Dingen in unserem Leben? Ist es alles geordnet? Haben wir alles losgelassen? Und so weiter. Und jede Generation muss ganz neu erleben. Die Heiligung, die Reinigung seines Lebens. Und ohne der Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Wiedergutmachung ist ein Test. Kann ich vergeben? Kann ich die Vergebung annehmen? Kann ich, selbst wenn etwas nicht vergeben werden kann, kann ich damit leben? Gott testet uns. Sind wir so stabil im Herrn gegründet, so tief verwurzelt im Herrn, wenn irgendwas ist? Ja, ich weiß, ich lebe von seiner Gnade. Ich habe einen Fall in meinem eigenen Leben gehabt. Aber ich wusste ganz genau, du sollst Jesus Christus bekennen vor deinen Freunden, Bekannten, Menschen, die du lieb hast und so weiter, die dir was wert sind. Du sollst ihnen sagen, geht nicht diesen Weg, ihr geht verloren. Und ich habe meinen Freund gehabt und ich habe geschwiegen. Ich habe gedacht, der Mensch muss merken, dass ich ein anderer Mensch bin, dass ich Christ geworden bin und dergleichen. Und er weiß, dass ich jeden Sonntag da zum Gottesdienst gehe. Und dann komme ich nach Hause und dann sagt meine Mutter, Johannes weiß, was passiert ist. Franzl ist tot, mein Freund. Mit dem Traktor ist er im Gelände gefahren, umgekippt, sofort erdrückt und auf der Stelle tot. Und das hat mir zu schaffen gemacht. Und du hast ihm nichts vom Heiland gesagt. Du hast ihm nichts vom Heiland gesagt. Er ist jetzt in der Hölle. Und er wird aufstehen und sagen, Johannes, du hast mir nichts von Jesus gesagt. Du hast die Wahrheit mir unterschlagen. Aus Feigheit und was weiß ich alles. Und ich habe lange damit zu kämpfen gehabt. Bis jemand zu mir sagte, Johannes, du hast gewollt, du warst zu feige, aber du warst noch im Fleisch. Verstehst du, was als Mensch? Gib es Gott ab. Weißt du, das ist so leicht gesagt, gib es Gott ab. Es ist so schwer zu tun. Es ist nicht einfach. Deshalb, aber diese Vergebung, und dann habe ich irgendwo im Gebet, obwohl das schon tot war, habe ich im Gebet gebeten, lieber Franzl, vergib mir im Namen Jesu, dass ich dir nichts vom Heiland gesagt habe. Vergib mir. Ich habe ihn als schon Verstorbenen angerufen. Vergib mir, denn die sichtbare und unsichtbare Welt gehört zusammen, auch übers Grab. Und irgendwo nach kurzer Zeit habe ich Frieden gehabt. Weißt du, du sollst auch, wenn Leute nicht mehr da sind, sie um Vergebung bitten. Die sind da. Du musst nur den Namen rufen. Und die sind da. Auch diese Dinge müssen geordnet werden aus unserer Vergangenheit von Leuten, die schon nicht mehr da sind, aus welchem Grund auch immer. In Matthäus Kapitel 6, Vers 15 sagt der Herr Jesus, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen euch nicht vergeben. Wenn ihr nicht vergebt. Gott testet uns, bin ich bereit zur Versöhnung? Und
Weißt du, dass ich bitte jetzt, vergib mir, Franzl, weil ich dir nichts vom Heiland gesagt habe. Ich eigentlich sage ich Gott, Herr, ich bin schuldig geworden, ich bekenne mich schuldig hier in der Geschichte. Und Matthäus 18, Vers 35, da heißt es, wir sollen den anderen von ganzem Herzen vergeben, nicht nur so oberflächlich, von ganzem Herzen. Es ist unmöglich, von Gott Vergebung zu erlangen, wenn wir selber nicht vergeben. Wie heißt im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wenn du das nicht vergeben kannst, dann bet nicht das Vater unser, das würde nichts bringen. Die Fundamente des Glaubens, das ist mein Thema. Wenn wir nicht anderen von ganzem Herzen, und zwar vollständig vergeben, nicht nur ich vergebe dir, verstehst du, weißt du, das ist so oberflächlich, aber wirklich, wirklich zu vergeben, dass du ja sagst, komm, wir gehen Kaffee trinken, oder wir machen jetzt eine Reise miteinander, verstehst du, das ist, dass du dich vor dem anderen nicht mehr genierst und keine Komplexe hast und der andere auch Frieden hat mit dir, von Herzen, nicht nur vom Kopf her, vom Kopf machen wir alles oder so aus dem Bauch heraus, aber vom Herzen heraus. Wir können vielleicht nicht alles vergessen, aber Gott kann uns helfen, dieses Blackout, das wir von Gott bekommen, dass wir nicht mehr daran denken, Ordnung in sein Leben zu bringen. Ich habe zeitlang Albträume gehabt, ich erzähle von mir, ich plaudere aus der Schule und so Albträume, schreckliche Bilder gehabt, alles Mögliche. Ich habe als junger Mensch viele Horrorfilme, viele Filme, die man erst ab 18 angucken konnte, durfte, angeguckt und ich habe Dinge gesehen und immer wieder kamen diese Bilder in mein Leben hinein. Verstehst du, immer wieder, wenn ich so was dachte, allein war, kamen diese Gedanken, diese Ängste, diese Gefühle kamen. Und was mir sehr viel geholfen hat, ich sollte den Herrn bitten, Herr, lösche diese Bilder in meinem Gedächtnis aus. Verstehst du? Einfach auslöschen, dass ich gar nicht mehr dran denke. Es hat Zeit lang gebraucht. Es ist ein Kampf. Lösche diese Bilder in meinem Leben aus. Deshalb bring Ordnung in deinem Gedächtnis, in deine Erinnerung, dass diese Bilder, wo du verletzt worden bist, wo du was Komisches gesehen hast, etwas Negatives erlebt hast oder etwas Schreckliches gehört hast, lösche mir diese Gedanken, diese Erinnerungsbilder aus. Es ist ganz wichtig, dass ausgelöscht wird. Ich kann mir nicht auslöschen, Psychologen können nicht auslöschen, das kann nur der Heilige Geist auslöschen. Und es ist wichtig, dass diese Dinge ausgelöscht wird und dass wir gereinigt werden von diesen Untugenden. Ständig werde ich daran erinnert, vielleicht. Aber ich bin Gott so dankbar, dass der Heilige Geist mir geholfen hat, diese Dinge zurückzulassen, zu unterdrücken auch. Auch das gehört dazu. Gott testet uns. Wiedergutmachung ist Neuanfang. Vielleicht hatte ich jemand so sehr verletzt und es fällt dir so schwer weiterzumachen, so viel, du bist verstümmelt, aber hier jetzt vollständig zu vergeben, das kannst du nicht, das muss der Heilige Geist dir helfen und unter Umständen musst du bestimmte Dinge auch dann meiden. Der Apostel Paulus hat nicht evangelisiert in Judäa, weil er die Gemeinde verfolgt hat, der hat so viele Leute auf dem Gewissen gehabt, die hat er ins Gewissen gebracht und den hat er ins Gefängnis gebracht, den hat er angezeigt und da und so weiter und sagte, ich möchte hier nicht evangelisieren. Ich gehe lieber zu den Heiden draußen, da nach Asien, Kleinasien. Das ist schwer, verstehst du? Und dann stehen die Leute oft so, und der hat meinen Papa ins Gefängnis gebracht und der will uns jetzt vorpredigen. Weißt du, wir müssen auch da lernen, stille zu sein, demütig zu sein. Dass wir sagen, nee, Herr, hier habe ich mich versündigt. Und da, wo wir uns versündigt haben, sollten wir auch da uns vom Herrn zeigen lassen, was soll ich tun, Herr? Und Paulus sagte, ich predige nicht in Judäa. Da kann der Petrus predigen, da gibt es genug Apostel noch, die das tun können. Aber mein Platz ist nicht da, ich habe mich hier versündigt. Und ein Mensch, wo er sich versündigt hat, sollte nicht unbedingt wieder zurückgehen. Wenn du in der Drogenszene dich versündigt hast oder in, was weiß ich, irgendwo, das ist nicht mehr dein Platz, dein Missionsfeld. Dein Missionsfeld ist dann Kleinasien, was es auch immer heißt. Vielleicht hat dich jemand schwer verletzt. Sei großzügig, weil Gott auch zu dir großzügig ist. Durch die Vergebung sollen wir die Macht Satans brechen. 2. Korinther Kapitel 2, Vers 10. Vergebt, sagt Paulus, damit ihr vom Satan nicht übervorteilt werdet. Vergebt. Weißt du, der Teufel holt uns immer wieder ein. Satan ist ein Chaot. Deshalb Wiedergutmachung ist, ordne dein Leben. Deshalb auch diese Grundlage, dieses Fundament zu legen. Dämonen sind Geister, die sich von Gott gelöst haben und die versuchen, dich über den Tisch zu ziehen. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts, verstehst du, und dann kommt und bringt dich zu Fall. Wer sein Leben ordnet, entmachtet die Dämonen. Warum viele mit den Dämonen nicht klarkommen, ist, weil sie ihr Leben nicht geordnet haben. Und zwar in vieler Hinsicht, was es auch immer sein mag. Verstehst du? Augenlust, hoffärtiges Leben. Verstehst du? Das Äußere nur. Wir müssen uns von dem Äußeren lösen. Ich komme nur ganz schnell nachher auf die Fundamente des Glaubens zu sprechen. Wir müssen von dem Äußeren grundsätzlich lösen. Das darf uns nicht mehr belasten. Löse dich von den Mächten, die du irgendwann mal in Anspruch genommen hast. Wer sein Leben ordnet, der hat auch andere Interessen in seinem Leben, andere Kontakte, eine andere Einstellung, andere Prioritäten. Apostelgeschichte 19, Vers 19, nochmals ganz schnell. Sie haben die Bücher vernichtet, nicht an Antiquariat gegeben, damit sich andere noch versündigen. Verstehst du? Die Sachen müssen vernichtet werden. Ja, aber das hat so viel Geld gekostet. Das ist ein Vermögen. Weißt du, wir müssen bereit sein, all das aus unserem Leben auszuradieren, auszulöschen, um Fundament zu legen, was uns versaut hat, was uns verdorben hat, was uns von Gott weggebracht hat, was uns gleichgültig und oberflächlich gemacht hat. All dem haben sie sich damals abgeschworen. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Weg, 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 weg. Wiederherstellung ist es, dem Teufel zu kündigen. Da, wo ich Satans Dienst in Anspruch genommen habe. Wahrsagerei, Hokus Pokus, was es auch immer ist, damit er mein Leben nicht mehr beeinflussen kann. Jakobus Kapitel 4, Vers 7. Wir sollen uns Gott unterordnen. Und dann beginnt eine neue Ordnung in unserem Leben. Wenn wir uns Gott unterordnen, nicht mehr diesen Zauberbüchern, was das auch immer ist. Erst dann kannst du dem Teufel widerstehen. Erst dann kannst du erfolgreich sein. Wenn das nicht der Fall ist, macht sich die unsichtbare Welt über uns lustig und lächerlich. Was willst denn du? Was willst denn du? Ich weiß, wovon ich spreche. Oft sind Dinge in unserem Leben hineingekommen, weißt du, sogar christlich. Ein Missionar bringt mir da so ein paar Figuren aus seinem Land, aus Afrika, Togo, glaube ich, war das, bringt es und sagt, das ist aus meinem Land, als Geschenk, dass du an uns denkst, du hast uns geholfen und so weiter. Und ich habe diese Dinge bei mir in der Wohnung aufgehängt. Vor der Zeit fing mein Sohn an, im Bett zu pinkeln. Und wir haben nicht gewusst, was wir tun sollen. Wir sind zum Arzt gegangen, zum Psychologen gegangen, bis der Herr mir einmal zeigte, du was suchen die Götzen bei dir. Und als ich die Götzen rausgetan habe, dann hat mein Sohn aufgehört, im Bett zu nässen, ohne Gebet. Weißt du, wenn wir Ordnung schaffen, passiert Heilung, ohne Gebet. Ich brauche nicht beten, ich muss tun, was er sagt. Und deshalb, wir sollen viel weniger beten, viel mehr Täter des Wortes werden. Einfach in den Müll schmeißen. Ja, aber das ist Kulturgut. Verstehst du, das ist aus fremdem Land. Da steckt Erinnerung, Verbindung. Weißt du, Gott fragt uns, wen liebst du mehr? Mich oder die Kultur? Mich oder was weiß ich, diese Geschenke aus fremden Ländern? Vertraue, dass Gott ständig das Beste für dein Leben will. Und dass er allmächtig ist und dass er deinen kindlichen Glauben ehren wird, wenn du bereit bist, kindlich naiv zu sein. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Glaube, was Gott sagt und nicht immer, was deine Gefühle sagen. Das ist ganz wichtig. Weißt du, dass du mehr die Fundamente für dein Leben legst. Deshalb habe ich gesagt, Bibel lesen. Wort Gottes hören, durch die Predigt, du wirst angesprochen. Weißt du, du kannst lesen, aber darauf kommst du nicht. Da muss dir irgendjemand sagen, was da los ist, wo in welcher Richtung du dich fehlentwickelt hast. Irgendjemand muss kommen und erzählen und sagen, so und so hat Gott mich geführt und geleitet. Glaube muss als eine Gabe Gottes empfangen werden. So spricht der Herr. Was? Ich? Guck mal, wenn der das hat. Also bei mir war es so oft, wenn ich so Prediger gehört habe, die dann erzählt haben, was sie für Probleme hatten, dann merke ich, Mensch, du, die Probleme hast du auch. Verstehst du? Und dann, erstens mal habe ich mich nicht geschämt, diese Probleme anzugehen. Das war natürlich. Und ich bin Gott dankbar für Brüder und Schwestern, die natürlich geredet haben, die nicht geschwärmt haben, von der Liebe Gottes, was weiß ich. Nein, die ganz natürlich waren. Die haben gesagt, ja, ich auch. Ich habe einen Schlafgeist gehabt. Also, Mensch, das habe ich auch. Verstehst du? Ich bin im Gottesdienst eingeschlafen, beim Bibellesen, du wirst nicht glauben. Ich bin wirklich wacher Mensch. Da habe ich angefangen zu lesen und plötzlich fangen mir die Zeilen an zu schwimmen. Ich kann Krimi lesen, ich kann jeden Schund lesen. Verstehst du, da bin ich hellwach. Aber sobald es um Gott ging, um Gottes Wort ging, so müde, verstehst du, ich habe mich gefragt, woher kommt meine Müdigkeit? Am Sonntagmorgen, da bin ich ausgeschlafen, bin fit eigentlich. Aber da kommt meine Müdigkeit wieder auf mich zu, bis da jemand sagte, Schlafkrankheit, dass sowas gibt, wenn du dich mit okkulten Dingen beschäftigt hast und diese Dinge gebraucht hast, dann wundere dich nicht über deine Müdigkeit. Der Teufel versucht uns das Wasser abzuschöpfen und abzusaugen. Gott gibt uns Erkenntnis während der Predigt, während der Verkündigung, vielleicht auch gerade jetzt in diesem Augenblick. Deshalb ist es Gnade, wenn du hörst, was manchmal so passiert im christlichen Lage. Nicht nur der Herr ist groß, ich weiß, dass Gott groß ist, aber er will auch in meinem Leben, meinem kleinen Leben mächtig werden. Gnade ist ein Fundament, ein weiteres Fundament, das ich empfehlen möchte. Gnade, wir leben ja von der Gnade, nicht aus dem Verdienst. Deshalb, ich muss nichts leisten, nichts beweisen, nichts irgendwie, nein, es ist alles bezahlt, es ist alles vollbracht. Ich muss nur dankbar diese Gnade Gottes annehmen. Wir müssen nichts uns erarbeiten oder dafür etwas bezahlen. Sag's dem Herrn. Öffne dich dem Herrn, sei ehrlich. Gott segnet die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit. Und das sind diese Stichproben, die der liebe Gott machen möchte. Dann sag Danke. Das Einzige, was Gott von mir erwartet, dass ich Danke sage. Herr, du befreist mich, du erlöst mich, du heilst mich. Danke, Herr. Wer dankt, der nimmt es an. Danke, Herr. Satan wird alles dran setzen, dass du undankbar bist. Wird alles dran setzen, dass du undankbar bist. Weißt du, das ist Käse, das ist Quatsch, das ist Unsinn. Das ist, was wollen denn die? Weißt du, er verführt dich zur Undankbarkeit. Sei dankbar, das, was du bist. Und der Teufel kommt zu dir und dass du dich vergleichst mit anderen. Sei dankbar, wie Gott dich geführt hat, was aus dir geworden ist oder nicht geworden ist. Nicht geworden. Vergleich dich nicht mit anderen Leuten. Sei dankbar, dass du das bist, was du bist. Und so weiter. Und das alles ist Gnade. Du hast vieles nicht, was die anderen haben. Und du wirst, wenn du dich mit anderen vergleichst oder mit anderen nicht misst, und so weiter, wirst du immer den Kürzeren abschneiden. Und der Teufel wird dich neidisch und eifersüchtig machen. Es ist so wichtig, sei dankbar und schau nach vorne. Leb nach vorne. Fundamente des Glaubens ist mein Thema heute. Und so weiter, lebt nach vorne. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich das Märchen gelesen. Es ist ein einfaches Märchen. Da sind drei Männer, die gehen so eine schmale Mauer entlang. Da ist, der eine heißt Tatsache, der andere heißt Glaube und der dritte heißt Gefühl. Und so weit. Und solange der Glaube auf die Tatsache, der vorne geht, schaut, geht alles in Ordnung. Aber dann schaut der Glaube sich um, wie geht's dem Gefühl hinter mir? Und schon stürzt in die Tiefe und Glaube und Gefühl auch. Verstehst du? Eine kleine Wahrheit, aber große Wahrheit drin. Du sollst nach vorne schauen. Und die Tatsache, die marschiert weiter. Der Glaube und Gefühl liegen im Graben inzwischen. Schau nach vorne. Solange der Glaube nach vorne schaut, wird siegen. Und wenn ich so Radler angucken, manchmal so manche Touren, was sie machen, ist immer wieder passiert, da schaut er, wie weit ist der andere und schon ist er überholt. Oder ist schon überholt. Schau nicht auf andere, schau nicht, wie weit der Kollege ist oder Kollegin. Schau nach vorne und du gehst nach vorne. Das ist so wichtig. Gesunde Lehre, ein weiteres Fundament, worauf es wirklich ankommt, eine gesunde Lehre. Und das kommt wieder aus dem Punkt Bibelstudium, Bibellesen, Bibelarbeit. Das ist so wichtig, dass du selber studierst, dir selber Zeit nimmst, vielleicht morgens etwas früher aufstehst und sagst nicht nur schnell Losung zwischen Tür und Angel, sondern ich will wissen, rede Herr, dein Knecht, deine Magd hört. Schau nach vorne und du lebst unbeirrt. Folg nicht dem Gefühl. Und Gefühl ist schön, aber schau auf die Tatsachen, was wirklich wahr ist. Und dann beginne leicht und einfach zu leben. Ein weiteres Fundament des Glaubens ist Bekennen. Jesus bekennen, das ist so wichtig. Und Römer Kapitel 10, Vers 9 bis 10, da heißt es, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn wenn man vom Herzen glaubt und mit dem Munde, wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. Du hast vielleicht Depression, vielleicht irgendein Problem, Krankheit oder was ist, fang an zu missionieren. Also ich habe das mal als Gewohnheit gemacht für mich persönlich, wenn ich mal down bin und unten bin und nicht mehr irgendwo die Laus über die Leber gelaufen ist, ich verteile Traktaten. Verstehst du? Ich will nicht treten, aber ich verteile Traktaten, da steht auch der Name Jesus drauf. So, und ich bin so gesegnet worden, so oft. Ich werde nie vergessen, hier in der Rödernallee, wenn du ein paar Meilen weiter gehst, verstehst, da bin ich so gesegnet worden, ich war so niedergeschlagen und habe im Briefkasten Traktate reingesteckt. Und dann kommt eine Frau mit einem dicken, schwarzen Hund raus und der Hund springt mich an und leckt, also so toll, leckt meine Hand. Und ich habe mich plötzlich gefühlt wie Lazarus und die Hunde haben seine Wunden geleckt. Und der Fall war erledigt, ich habe nicht mehr weiterverteilt meine Traktate. Aber ich wusste, hier hat Gott mich gesegnet, aber ich musste vielleicht ein Kilometer lang Traktate verteilen. Bekenne. Das Bekenntnis mit unserem Mund ist so wichtig, dass wir sprechen. Und ich bin dem Bruder, der mich zum Herrn geführt hat, so dankbar. Der hat zu mir gesagt, Johannes, lies die Bibel laut. Nicht leise. Du sollst die Bibel laut lesen. Wenn du betest, bete laut. Sprich laut mit dem lieben Gott. Und das ist so wichtig. Mund und Zunge ist so wichtig. Das, was aus dem Mund rauskommt, das kann dich beschmutzen und kann dich heiligen und reinigen. So, bekenne laut das Wort Gottes. Der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Bekenne es einfach, auch wenn du keine Rema hast. Der Herr ist mein Arzt. Bekenne es laut vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Sage das Wort Gottes, das, was Gott sagt, sagt das Wort Gottes. Denn Jesus hat das Gleiche getan. Da kamen blöde Gedanken dem im Kopf. Lass die Steine zu Brot werden. Und dann sagte er, es steht geschrieben. Und so weiter. Bekenne laut das, was geschrieben steht. Und dann noch was anderes, wenn gepredigt wird, wenn du eine Predigt zuhörst, wo auch immer, sag laut Amen, so sei es, verstehst du? Es reicht nicht nur mit dem Kopf zu nicken, du musst aussprechen, Amen, Amen. Verstehst du nicht nur, dass es Schluss ist, nein, Amen, du glaubst der Verheißung, du vertraust dem Wort Gottes und das ist wahrer Glaube, dass wir zu Gott Amen sagen, so sei es, und soll es so sein. Dass wir nicht auf unser Fleisch schauen, sondern auf das, was Gott sagt. Fundamente des Glaubens. Der Vater Abraham hat, als er das hörte, so zahlreich wie Sterne am Himmel, so zahlreich wie Sand am Meer, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann sagt er, Amen. Und obwohl es sein Körper gar nicht mitgemacht hat mehr. Bekenne, das ist alles, was Gott von dir erwartet. Fundamente des Glaubens. Sage dasselbe, was das Wort Gottes sagt. Wir überwinden Satan und so weiter nach Offenbarung Kapitel 12, Vers 11 durch das Wort unseres Zeugnisses. Erzähl irgendjemand das, was der liebe Gott in deinem Leben getan hat, wer dich geheilt hat, wer dich berührt hat. So nebenbei. Sie plauderten, die ersten Christen. Erzähl, was da passiert ist. Und dann hat der Teufel keinen Grund mehr, dich anzugreifen, weil du hast jetzt was in die Welt gesetzt, was wahr sein sollte. Verstehst du, der belügt dich ja auch, er redet auch dummes Zeug dir ins Ohr. Erzähl von deiner Freimütigkeit, von deiner Heilsgewissheit und so weiter, was du hast. Und das kann er dir nicht mehr rauben. Erzähl, wie gut der Herr Jesus ist. Sei kindlich. Weißt du, Kinder erzählen ganz schnell den anderen Knaben und Mädels auf der Straße. Wenn wir Satan überwinden wollen, müssen wir laut aussprechen, egal was es ist, das was Gott sagt. Und dann steht er als Lügner da. Da muss er gegen dich argumentieren und angehen und sagen, das ist nicht so, das ist deine Diagnose und so weiter. Jesus selbst überwand Satan mit Bibelstellen. Dreimal sagte Matthäus 4, Vers 1 bis 11, es steht geschrieben. Er wusste nicht, wo es geschrieben steht, was geschrieben steht. Das ist wichtig. Wenn wir Gottes Wort anzweifeln, werden wir nichts erleben. Da wird der Teufel als Sieger dastehen. Aber wenn du glaubst, es steht geschrieben, nimm das Positive, was im Wort Gottes für dich steht. Es steht geschrieben. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Es steht geschrieben. Also ich vertraue Gott, er wird es recht machen. Aber wenn wir Gottes Wort bezweifeln, dann kommt der Teufel, du glaubst du doch nicht, verstehst du was? Das war für die Apostel damals, das war für die Urgemeinde und das war für Volk Israel, das war für den Abraham und das war aber nicht für dich. Wer bist denn du? Du bist auch ein Königskind, Halleluja. Du bist auch ein Königskind. Und Gott steht auf deiner Seite. Und du musst den Teufel das Lügen strafen, verstehst du? Das Lügen strafen, dass es nicht so ist, sondern so wie Gott gesagt hat. So zeigen wir dann dem Teufel durch das laute Bekennen einfach aussprechen, dass wir nicht auf die Umstände gehen, nicht nach unser Gefühl gehen, nach dem, was da ist, sondern nein, ich bekenne und der Arme spreche, ich bin reich. Ich habe nichts, mein Kühlschrank ist leer. Und der Schwache spreche, ich bin stark. Verstehst du? Und ich zittere und wackle. Der Kranke spreche, ich bin gesund. In seine Wunden bin ich geheilt. Du musst proklamieren. Deshalb, ich habe diese Proklamation im Internet und du kannst auch hier dir besorgen. Proklamiere. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Egal was es ist. Ich bin von Gott erwählt, Epheser 1, Vers 4. Ich bin von Gott gesegnet. Ich bin erwählt von dem Herrn. Und bitte, ich behaupte jetzt etwas, ich bin vom Herrn erwählt, da war der Adam noch gar nicht da. Vor Grundlegung der Welt. Halleluja. Da gab es noch kein Paradies, da gab es noch keinen Teufel, da gab es noch gar nichts. Ich bin vor Grundlegung der Welt des Universums erwählt. Lange vor Adam, vor Eva. Da stand mein Name im Buch des Lebens, Offenbarung 13, Vers 8. Und darüber freue ich mich. Nicht, dass mir die Dämonen untertanzen und das und jenes passiert. Nein, ich freue mich, dass mein Name im Buche des Lebens steht. Das sind meine Fundamente, worauf ich baue. Diese ewigen Fundamente seit jeher. Und von der Bibel her weiß ich, der Herr kennt die Seinen, er kennt mich, bevor ich geboren wurde. Er kennt mich lange bevor. Unser Verstand ist begrenzt, aber seine Erwählung, seine Berufung ist grenzenlos. Und jetzt durch Jesus habe ich Zugang zum Vater. Da sage ich, aber lieber Vater, das sind Fundamente. Das musst du wissen, das musst du lernen, das musst du umsetzen tagtäglich. Nicht nur ab und zu mal. Weißt du, wenn du ab und zu mal machst, du verlierst den Ansatz. Wir haben Posaunenchor gehabt. Und mein Vater hat immer uns vorgebetet und eingetrichtert. Wir müssen üben, vor allem diese Trompeter. Die müssen ständig üben, sonst haben sie keinen Ansatz. Wenn du eine Woche nicht geübt hast, hast du keinen Ansatz. Du musst täglich. Und dann mein Vater hat immer das Mundstück ins Geschäft mitgenommen. Und dann, verstehst du, immer wieder geübt, dass er immer Ansatz hat. Und wir müssen auch immer wieder Ansatz üben, dass wir immer Ansatz haben in der Verbindung zu Gott. Dass wir nicht lange beten müssen, stundenlang, bis wir wieder Kontakt mit Gott bekommen. Nein, immer ja, standby, immer eingeschaltet sein. Durch Jesus haben wir Zugang zum Reich Gottes, zum Himmel, zum ewigen Leben, zu den Segnungen Gottes. Immer wieder, ich habe Ansatz und der Herr ist da. Römer Kapitel 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist, wer kann wieder uns sein? Wenn Gott für uns ist, kann uns niemand verdammen, kann uns niemand verletzen, kann uns niemand vernichten. Ja, nimm das als Fundament deines Lebens. In Christus sein, ist Gott für uns. Und jetzt musst du nicht die Knöpfe abziehen, sonst knöpfst du dich falsch auf. Sag die Wahrheit. Und dann heißt es Römer 8, Vers 33 weiter. Wer will der Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der uns gerecht macht. Und da kann ich nur sagen, Halleluja, Amen. Gott ist, der mich gerecht macht. Ich muss mich nicht anstrengen und ich brauche keine Seligpreisung da oder Seligsprechung da vom Papst oder von irgendeinem Heiligen. Es überrascht mich deshalb nicht, wenn Satan viele Gläubige gerade von der Erwählung abbringen möchte. Du bist nicht erwählt. Du bist gar nicht gewollt. Deine Eltern wollten dich gar nicht. Du bist ein Ballast gewesen. Oder du bist vielleicht ein Bastard. Was auch immer sein mag. Gott hat dich nicht gewollt. Du bist nur ein Panscherl. Ich weiß, dass Gott mich gewollt hat. Halleluja. Und hat mich gerechtfertigt. Durch Jesus Christus. Die Jüngerschaft ist ein Fundament. Weißt du, wir sind immer noch Lernende, immer noch Schüler. Und das, wir sind noch im Lernprozess drin. Wir sind Schüler. Und solange wir leben, wir werden Schüler sein und bleiben. Wenn du denkst, jetzt habe ich ausgelernt, Halleluja, jetzt kann ich spazieren gehen. Nein, es gibt, bei Gott gibt es keine Schulentlassung. Verstehst du? Da wird weitergemacht. Lernen. In Lukas Kapitel 14, Vers 25 bis 35 sagt Jesus, drei Bedingungen für die Jüngerschaft. Was sind die Fundamente des Glaubens? Drei Bedingungen nennt er. Und zuerst einmal sagte von Vers 28 bis 30, wir sollen die Kosten überschlagen. Hast du schon die Kosten überschlagen für dich persönlich? Will ich oder will ich nicht? Bin ich bereit, den Preis zu bezahlen? Und es geht um den Turm. Kann ich das ausführen? Kosten zu überschlagen. Ganz wichtig. Überschlag die Kosten. Bin ich bereit? Und ich muss sagen, die meisten Gläubige sind nicht bereit. In aller Liebe. Ich bin nur bereit, solange es mir wohl tut. Aber weh, wenn es mir ans Pelz geht, ans Eingemachte. Gott möchte an erster Stelle in unserem Leben stehen. Überschlage die Kosten. Was das heißt, du wirst schockiert sein, als ich mich mit diesem Gedanken hier beschäftigte, in meinem, nicht nur hier als für die Predigt, sondern in meinem Leben grundsätzlich. Ich war schockiert. Ich habe gesagt, wer kann überhaupt selig werden, Herr Jesus? Gott möchte nicht, dass wir das viele Jahre hinterher merken, du, ich schaffe das nicht. Gott will, dass wir gleich am Anfang das Fundament legen und sagen, ja, ich bin bereit. Yes, Lord. Was bedeutet wahre Jüngerschaft? Sobald, weißt du, wir Jesus nachfolgen sollen, wir wissen, er verlangt alles. Er gibt alles, aber er will auch alles. Alles oder nichts, verstehst du? Der Himmel ist nicht billig. Der Himmel ist nicht. Sündenvergebung kannst du ganz schnell kriegen, in 5 Sekunden. Aber du brauchst 50 Jahre, bis du da hinkommst, wo Gott dich haben will. Jesus sagte, verstehst du, dass viele Jünger nicht bereit sind. Verkaufe alles, was du hast. Denk an diesen reichen Jüngling. Und er ging traurig davon. Der hat nachgerechnet, wenn ich alles verkaufe, bin ich pleite. Zachäus, und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich alles zurück, ich mache alles gut. Total anders, dieser reiche Jüngling und der Zachäus. Also, sind wir bereit, Jünger Jesu zu sein? Dass ich nutzlos bin, dass ich ja in dieser Welt nichts bin, nothing. Bin ich wirklich bereit, alles loszulassen? Wer Jesus nachfolgt, und jetzt bitte halte ich fest, wer Jesus nachfolgt, muss seine Verwandten aufgeben. Du, das ist das Schlimmste. Sein Vater, seine Mutter, sein Bruder, seine Schwester, seine Kinder. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, lieber Gott. Und nicht nur aufgeben, sondern ich soll sogar sie hassen. Wie verhält sich denn das, dass ich meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwester hassen soll? Bist du wahnsinnig, Herr? Das war mein erster Gedanke, als ich das so gelesen habe. Die erste Bedingung der Jüngerschaft ist, dass wir einfach nicht mehr auf die natürliche Liebe, irdische Liebe basieren, sondern dass wir in jedem Menschen den Menschen sehen und dann aber nicht mehr mein Mutter, mein Sohn, meine Tochter, mein Kind. Ja. Wir müssen den Verwandten aufgeben. Das ist das Schlimmste. Ja, aber die laden mich nicht mehr zum Kaffee trinken ein. Ja, ich weiß. Lukas Kapitel 14, Vers 26. Da sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt, halte ich fest, schnall ich an. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu noch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Schrecklich. Schrecklich. Der kann nicht. Selbst wenn er will. Das sind starke Worte. Was bedeutet hassen? Töten, umbringen, sich davon trennen. 1. Johannes 3, Vers 15. Nichts damit mehr zu tun haben wollen. Das ist ein hartes Wort. Sie in den Tod geben. Lass die Leute ihren Toten begraben. Du komm und folge mir nach. Diese natürliche Liebe, menschliche Zuneigung aufzugeben. Abraham wurde Vater der Gläubigen. Er hat Gott an erster Stelle in seinem Leben gesetzt, hat Ur in Chaldea verlassen und dann musste sogar seinen eigenen Sohn, diesen Isaak, den er so sehr liebt, opfern. Gott wollte nicht seinen Sohn haben. Er wollte nur die Bereitschaft. Bist du bereit? Deine Mutter, dein Vater, dein Sohn, deine Tochter. Was weiß ich, einfach in den Tod zu geben? Eigentlich ist es ja verletzend, was der Herr Jesus hier fordert. Er möchte den ersten Platz im Leben eines Christen haben, den ersten Platz. Hat er den ersten Platz bei uns überhaupt? Die Frage ist, hat er das? Hat er das? Jesus hat uns bewiesen, dass er das hatte. Als die Maria in Kana da zu ihm kommt, Meister, du siehst, Wein geht ihnen aus. Dann sagt er, Weib, hat nicht gesagt, Mutti, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Ja. Die hat versucht, in seine Berufung hineinzureden. Oder später den Petrus, Matthäus 16, Vers 23. Petrus hat nicht böse gemeint, hat eine gute Absicht gehabt, war sein Freund. Herr, das widerfahre dir nicht. Und was sagt Jesus? Geh weg, Satan, von mir. Es war sein Bruder, verstehst du? Geh weg von mir. Er wollte ihn von dem Weg abhalten, vom Kreuzesweg. Radikal. Petrus hat große Liebe für den Herrn Jesus gehabt, aber er widersprach dem Willen Gottes für das Leben des Herrn Jesus. Die erste Liebe, das ist ein Fundament des Glaubens. Wie heißt es in Offenbarung Kapitel 2, Vers 1 bis 5? Ich habe was wider dich in diesem Sendschreiben. Du tust je mehr, je länger, je schlimmer. Ach, du übertreibst es sogar. Aber ich habe wider dich etwas, weil du die erste Liebe vernachlässigst. Du liebst mich nicht mehr von ganzem Herzen. Oder im Psalm 73, Vers 25, da sagt dieser Beter, oh Gott, wenn ich dich nur habe, fahre ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Das ist diese gesunde Jüngereinstellung. Wenn ich dich nur habe, wir müssen sie erstmal loslassen. Wir haben in der Bibel, die Jochebed hat den Moses losgelassen, hat wieder auf eine ganz andere Art und Weise zurückbekommen. Aber sie war bereit loszulassen. Jesus sucht die Liebe, die sich dann im Gehorsam ausdrückt. Das sind die Fundamente. Ist das bei uns so der Fall, diese Hingabe? Die zweite Bedingung ist, sein eigenes Leben zu hassen. Das ist Jüngerschaft. Und es besteht nicht mehr im selbstsüchtigen, eigennützigen und so weiter Denken nur an sich. Oh Herr, ich möchte gesegnet werden. Wir haben den Moses und wir haben den Paulus, die haben sogar zu Gott gesagt, Gott streiche mich aus dem Buch des Lebens, damit das Volk gerettet wird. Das ist sein eigenes Leben nicht mehr für wichtig halten. Lukas 14, Vers 26 nochmals. Weißt du, ich möchte nicht meine Botschaft und meine Philosophie verkündigen. Wort Gottes. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Dein Leben. Lukas 14, 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt, nicht mein Kreuz, sein Kreuz, was es auch immer ist, und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Harte Worte. Das sind die Lehren Jesu, die wenigsten verstehen. Halleluja! Verstehst du, da kannst du nicht mehr schlafen, wenn du das hörst. Der Jünger soll sich selbst verleugnen und sein Kreuz täglich auf sich nehmen, Lukas Kapitel 9, Vers 23. Täglich, nicht nur ab und zu mal. Du, das Kreuz auf sich nehmen ist viel wichtiger als Bibel lesen und beten und singen. Das Kreuz auf sich nehmen. Du wirst schockiert sein, wenn was ich hier verkündige, aber ich habe das Wort Gottes dir vorgelesen. Gott will, dass wir uns selbst verleugnen und selbst nicht mehr so wichtig nehmen. Ich habe es gemacht. Die müssen mir Dankeschön sagen. Weißt du, ich trete ganz im Hintergrund, dass sie sich selbst verleugnen. Selbstverleugnung ist, die Sache geht weiter mit mir oder ohne mir. Das ist Selbstverleugnung. Ich bin gar nicht so wichtig. Also mich sollen sie nicht erwähnen. Leg keinen Wert drauf. So Menschenlob und so weiter. Aber du siehst die christlichen Veranstaltungen, wenn du so hingehst, erst kommt Pastor sowieso und so weiter, wird zuerst mal 3/4 Stunde eine Lobrede gehalten auf diesen Bruder und so weiter. Und dann wird er verherrlicht und dann erst 20 Minuten oder 10 Minuten für den Herrn Jesus. Eigentlich, wer da predigt, ist vollkommen egal. Der Geist. Das sind die Lehren Jesu. Der nehme sein Kreuz täglich, nicht nur ab und zu mal. Unser Leben muss täglich geopfert werden. Der alte Adam, der will gleich hochkommen, der, obwohl wir getauft sind, der kann gut schwimmen. Das Kreuz auf sich nehmen, das heißt, dieses egoistische Leben in den Tod geben. Mit mir oder ohne mir, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Wir müssen zuerst mal dieses Leben hassen und töten, bevor wir das göttliche Leben in uns aufnehmen können. Unser selbstsüchtiges Leben ist unser Hauptfeind. Unser selbstsüchtiges Leben, unser Fleisch ist ein Lagerhaus von Begierden, Wünschen und so weiter. Ich. Das Fleisch verleitet uns. Weißt du, dass wir nach unserem eigenen Gewinn streben, unsere eigene Ehre suchen, unser eigenes Vergnügen. Hauptsache, ich bin glücklich. Verstehst du? Nein. Der Herr muss zufrieden sein. Das Wohlgefallen Gottes soll auf unser Leben ruhen, dass ich meinen Willen durchsetze. Sich selbst verleugnen. Mann, oh Mann, was das alles so ist. Das Fleisch einfach kreuzigen. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass unsere Taten, selbst die guten Taten, verdorben sind. Selbst die guten Taten. Ich stehe, guck mal, was ich geleistet habe, wo ich überall gewesen bin, was ich alles gemacht habe. Was, weißt du, wenn du mit Gott lebst, du lernst am Schluss, es ist gar nicht mehr wichtig, was du gemacht hast und wo du gewesen bist. 6-mal fordert der Herr Jesus hier im Evangelium die totale Hingabe. Und weißt du, er hat so oft erwähnt und darüber gesprochen, wie das praktisch aussieht, aber es wird so selten darüber gesprochen, gepredigt und am wenigsten wird es verstanden von diesen ganzen lieben Heilandsleuten. Dein eigenes Leben zu hassen, mein eigenes Leben zu hassen. Nicht mehr auf meine Rechte pochen, ich habe ein Recht. Hier bin ich Boss. Oder die Privilegien, die wir haben, meine eigene Ehre suchen, meine eigenen Ziele zu verfolgen. Nein. Alle meine eigenen Interessen. Komm, ich kann sowieso nichts ins Grab mitnehmen. Kann sowieso nichts mitnehmen. Nicht mehr meinen eigenen Willen auszuleben, haben wollen und sich durchsetzen, sich zu verwirklichen. Der wahre Jünger Jesus sucht nicht mehr sich selbst zu verwirklichen, in aller Liebe. Und du kannst nur daran den Jünger erkennen, wenn er bereit ist. Mir ist doch egal, ob ich da bin oder nicht da bin. Die Sache ist dein, Herr Jesus. Alle unsere Besitztümer sollen wir aufgeben. Das ist eine der Forderungen des Herrn. Verkaufe alles, was du hast. Mitnehmen tust du gar nichts. Die dritte Bedingung der Jüngerschaft besteht darin, dass wir einfach alles nicht so wichtig nehmen. Lukas Kapitel 14, Vers 33. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Unser Besitz, alles, was ich mein nenne, meine Erkenntnis, mein Verständnis, mein Wissen, ja, mein Mann, meine Frau, meine Kinder, mein Bankkonto, mein Grundbesitz, ja, meine Arbeitsstelle, meine Gemeinde, meine Gaben, meine Talente, meine Freunde und so weiter. Weißt du, alles, was die Welt so wertschätzt, verleugnen. Das ist schon eine ganze große Lebensaufgabe. Wir sehen ein Abbild im Vater Abraham, 1. Mose 22. Dein eigener Sohn, bring ihn mir her. Opfere mir auf dem Berg Moria. Und Fundamente des Glaubens sind, dass wir Opfer bringen. Und Gott prüft uns in kleinen Dingen. Sind wir bereit, unseren Isaac, wo wir so viel Spaß an den Kerl haben, dem Herrn zu opfern? In 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10 erfahren wir ein wichtiges Prinzip der Gnade Gottes. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner eigenen Herrlichkeit in Jesus Christus, er selbst wird euch, die ihr hier eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Der Herr macht es schon. Gott gebraucht unsere Probleme, um etwas Gutes zu bewirken. Unsere Probleme. Was der Teufel böse gemeint hat, das wird Gott ins Gute verwandeln. Deine Krankheit. Dass du nicht hadest mit dem Schicksal. Gott, warum? Weißt du, obwohl es die Absicht des Teufels ist, dich zu zerstören, Gott ist interessiert, dich wieder aufzubauen, aufzurichten, nach vorne zu bringen. Und in all dem lässt Gott dich reifen. Auch durch das Negative lässt Gott dich reifen. Wisse, dein gegenwärtiges Problem ist der Schlüssel für deinen zukünftigen Erfolg. Dein gegenwärtiges Problem. Ich habe eine Geschichte gelesen, könnte auch Robinson Crusoe gewesen sein, aber ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, auf jeden Fall, ich habe es gelesen. Da ist ein Mann, der Schiffbruch erlitten hat und ist auf einer einsamen Insel gestrandet. Und der ist auf dieser einen Seite da und sucht was Essbares, aber es ist nichts mehr Essbares da, macht ein Feuer, lässt das Feuer brennen und geht dann auf die andere Seite der Insel und sucht vielleicht ist dort etwas Nahrung zu finden. Und als er dort ist, schaut er zurück, dann sieht er eine Rauchsäule, geht hoch und also dort rennt ganz schnell wieder nach Hause, da wo er herkommt, auf die andere Seite. Und da sieht er, meine Hütte ist abgebrannt. Durch den Windstoß kam Funkenflug und so weiter. Meine Hütte ist abgebrannt. So ein Schrecken. Er rannte und hat nicht mehr verstanden. Es ging ihm so zu Herzen. Meine Hütte, nur wegen ein paar Nahrungsmittel bin ich auf die andere Seite gegangen und habe nicht aufgepasst. Meine Hütte ist abgebrannt. Am nächsten Tag kommt ein Schiff und die Matrosen steigen raus und die retten den Mann, diesen Schiffbrüchigen. Und dann fragt er die Matrosen, wie habt ihr mich gefunden, dass ich auf dieser Insel bin? Ja, wir haben diese Rauchwolke gesehen. Verstehst du? Ohne diese Rauchwolke, ohne diesem gegenwärtigen Problem, was der hatte, wäre er nie entdeckt worden. Wären die vorbeigesegelt. Aber wir haben diese Rauchwolke gesehen. Und deshalb deine Probleme, die musst du nicht gleich negativ sehen. Das ist ein Zeichen, Gott wird eingreifen, Gott wird was tun. Es wird durch die Gnade Gottes was passieren. Das sind Fundamente, wenn du das alles verstehst und begreifst. So nur Bruchstücke von dem, was ich gesagt habe. Hast du schon sehr viel begriffen, Gott möge dich segnen. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Fülle deines Wortes. Du bist gegenwärtig. Du hast uns Fundamente gelegt und du arbeitest an uns und du schenkst uns die Dinge, ob es jetzt Wiedergutmachung ist oder dass wir die Dinge so nehmen, wie sie sind und danke dir für alles sagen. Herr, auch Dinge, die wir nicht verstehen im ersten Augenblick, lass uns nach vorne blicken, Herr Jesus. Einfach auf die Tatsachen und lass uns nicht verzagen, nicht mutlos werden, wenn das eine und das andere nicht so ist, wie es sein sollte. Wir wissen, du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich lobe und ich preise deinen Namen, der über alle Namen ist. Jesus, Jesus, Jesus. Ein wunderbarer Name und wir heben diesen Namen hoch und preisen ihn. Amen. Amen.